Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Lange überfällig aus Sicht der Transmenschen war die Reform des transsexuellen Gesetzes, an dessen Stelle nun das Selbstbestimmungsgesetz tritt. Vorname und Geschlecht können fortan recht unkompliziert geändert werden. Dennoch bleibt das Ganze gesellschaftlich brisant, weil daran eine, sagen wir doch recht akademische Auseinandersetzung mit der Definition von Geschlecht dranhängt. Ist das einzig und allein biologisch definiert oder gibt es auch Geschlechtsidentitäten jenseits von männlich und weiblich, und da ist die eindeutige Antwort dieses Gesetzes ja erstmal ja. Es bleiben aber auch Uneindeutigkeiten, über die wir gleich reden. Erstmal aber Bianca Schwarz mit Hintergrundinformationen.
Wer künftig seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen ändern möchte bzw. den Geschlechtseintrag komplett streichen will, muss das laut neuem Selbstbestimmungsrecht 3 Monate vorher beim Standesamt anmelden. Am Donnerstag ist auf den Tag 3 Monate, bevor das Selbstbestimmungsrecht in Kraft tritt. Es gilt ab dem 1. November. Das heißt, wer sich am Donnerstag beim Standesamt anmeldet, kann pünktlich zum Stichtag am 1. November seinen Vornamen und seinen Geschlechtseintrag ändern. Minderjährige bis 14 Jahre können so eine Änderungserklärung nicht abgeben. Aber die Eltern bzw. die Sorgeberechtigten, die könnten es. Dazu muss das Kind aber zustimmen und es muss beim Standesamt mit dabei sein. Minderjährige ab 14 können die Änderungserklärung selbst abgeben, aber nur mit Zustimmung der Eltern oder Sorgeberechtigten. Wenn die nicht zustimmen sollten, dann können Minderjährige ab 14 mit dem Anliegen zum Familiengericht. Damit wird es einfacher für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Vorher mussten Betroffene Gutachten von 2 Sachverständigen vorlegen. Entschieden hat am Ende ein Gericht. Die Begutachtungen wurden oft als sehr belastend empfunden. Beim Selbstbestimmungsrecht geht es nicht um medizinische Maßnahmen, also darum, ein Geschlecht hormonell oder operativ zu ändern. Es geht ausschließlich um den Eintrag im Personenstandsregister beim Standesamt. Das Bundesfamilienministerium rechnet mit 4.000 Anträgen. Pro Jahr.
Ja, soweit die Information von Bianca Schwarz zum Selbstbestimmungsrecht, das, wie viele behaupten, einige rechtliche Grauzonen birgt. Manche wurden heftig diskutiert, andere nicht so, zum Beispiel Sprache, denn mit den geschlechtlichen Identitäten sind natürlich auch sprachliche Veränderungen verbunden und das Thema Misgendering. Das heißt, wenn man jemanden falsch anspricht oder seinen oder ihren früheren Namen nennt, könnte das, wenn es absichtsvoll geschieht, gegen das sogenannte Offenbarungsverbot verstoßen. Unerwünschte Pronomen sind hier das Stichwort und darüber spreche ich jetzt mit der Suhrkamp-Lektorin Katharina Rabe. Herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Und telefonisch zugeschaltet ist Katrin Kunkel-Razum, Chefredakteurin des Dudens. Guten Abend.
Recht schönen guten Abend.
Haben Sie beide sich von Berufswegen mit den Tiefen dieses Selbstbestimmungsgesetzes beschäftigen müssen, weil es Konsequenzen für Ihre Arbeit hat? Ich frage mal zuerst Frau Rabe.
Ich habe mich damit beschäftigt, weil es Konsequenzen für mein Leben hat, für meinen Bekanntenkreis und natürlich auch für die Welt der Literatur, in der wir ja inzwischen einige non-binäre Autoren, Autorinnen haben, auch bei uns im Verlag. Und es gibt auch erste Bücher zu lesen zu diesem Thema, die auch einen recht fantasievollen Gebrauch oder einen kreativen Gebrauch von neuen Pronomina, sogenannten Neopronomen, machen. Man muss 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist die Alltagswelt, in der wir leben. Und das andere ist die Welt der Literatur, der öffentlichen Rede. Und mein Ansatz ist eigentlich immer, dass ich in der Lage bin, situativ zu reagieren, wenn ich mit einer Transperson zu tun habe, mich danach zu erkundigen, wie sie angesprochen werden möchte. Das sind 3 zwischenmenschliche Dinge. Das andere, die Sprache, ob wir jetzt diese vielen neuen Wörter und Begriffe lernen müssen, integrieren müssen, das erfüllt mich mit großer Skepsis. Ich glaube, je diverser, je vielfältiger eine Gesellschaft wird, desto wichtiger ist es, dass die Sprache klar ist, dass die Sprache möglichst integrativ ist, inklusiv ist, aber nicht in dem Sinne, dass man immer mehr Differenzierungen und Diversifikationen lernen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass man sich der Vielfalt bewusst ist und zugleich immer weiß, worüber man eigentlich spricht und mit wem.
Also reduce to the max, könnte man sagen.
Das
ja?
könnte man sagen.
Geht das?
Naja, wir werden sicher ja noch mehrfach jetzt drauf kommen, es wird tatsächlich bei diesen Pronomen aus meiner Sicht schwierig. Ne? Wenn wir auf das grammatische System gucken, in dem eben die Pronomen ja eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, dann ist es tatsächlich durchaus schwieriger, denn hier wird eben nicht nur dann ein einzelnes Wort neu installiert, sondern dieses Wort müsste ja auch in all seinen Flexionsformen funktionieren, es müsste akzeptiert sein, es müsste grammatisch funktionieren und so weiter. Und da wird die Sache schon komplizierter.
Und was ist da eigentlich momentan auf dem Tisch, Frau Raabe, an Pronomen?
Also wenn ich aus meiner eigenen Praxis sprechen darf, es gibt für die non-binäre Identität den Vorschlag, das mit they oder mit they zu verwenden. Es gibt bei den Endungen unterschiedliche Ideen. Beispielsweise unsere Autorin Ann Cotton hat das polnische Gendern eingeführt. Das sind Formen, die alle Endungen, also alle möglichen geschlechtlichen Endungen aneinander hängen. Und da kommt dann sowas raus wie Lehrerinni. Also das Ni ist eine polnische Endung. Es gibt auch, das habe ich mir aber erst kürzlich angelesen, das Entgendern genau. Nach Fettberg. Das bedeutet, dass man nur noch den sächlichen Artikel das verwendet und ein Y dranhängt. Da kommt dann aber gleich die Kritik, das kann so ein bisschen humoristisch dämlich klingen, wie zum Beispiel das Opfere statt die Opfer. Ich halte das ehrlich gesagt alles für im Moment auf der Ebene des Spiels. Es gibt, ich weiß, dass es Menschen gibt, überhaupt nicht. Für die Literatur kann es sehr, sehr produktiv sein. Ist übrigens auch überhaupt nichts Neues. Es gibt aber auch sehr ernst gemeinte Versuche, tatsächlich eine geschlechterneutrale Sprache zu schaffen, die nichts Geringeres dann von uns allen verlangt, die wir versuchen, in bestimmten Milieus mitzusprechen, als eine völlig neue Deklinationstabelle uns einzuprägen. Und davon halte ich gar nichts. Das schließt andere Menschen aus. Und gerade diejenigen, die unter Ausschluss leiden, werden wahrscheinlich doch ein Gefühl dafür haben, wie schlecht es ist, ihrerseits wiederum andere auszuschließen. Mhm. Wobei es gibt da zwei Ebenen. Das eine ist wirklich die zwischenmenschliche Kommunikation und das Anerkennen einer bestimmten Art zu leben, einer bestimmten Art zu sein, die sich auch ausdrückt in der Sprache und die vor allem jetzt durch dieses Gesetz auch anerkannt wird. Es wird leichter, bestimmte Schritte zu gehen. Aber es ist immer noch so, dass wir uns dann in einer großen Gesellschaft bewegen, die sich mit sehr vielen Problemen beschäftigen. Und wenn wir da keine gemeinsame Sprache finden, wenn wir nicht immer wieder darüber uns verständigen, was wir eigentlich sagen wollen und was wir erreichen wollen, dann wird es sehr schwierig. Und ich beobachte, dass es eine Akzentverschiebung gibt zu der Frage, wie will ich adressiert werden? Wie drücke ich mich jetzt in einem Pronomen aus? Wie will ich angesprochen werden? Das halte ich für hochproblematisch. Denn die eigentliche Frage ist doch, wie verstehen wir uns? Wie verstehe ich mich selbst? Und ich erinnere mich, dass es vor ein paar Jahren sogar eine Umfrage gegeben hat unter 340 non-binären Personen. Welche Pronomina oder welche Nomenformen wollen sie haben? Und 73% von denen sagten, es ist ihnen die neutrale Form am liebsten, heißt? Also Studierende, Arbeitskräfte und nicht KollegInnen oder also weder Genderstern noch Unterstrich. Das fand ich einen interessanten Befund. Einen sehr entspannten und ich muss auch sagen, ich habe auch ein entspanntes Verhältnis dazu, weil ich es einfach mit großem Interesse beobachte, wie sich die Sprache verändert. Und ich sehe auch das Bedürfnis zu gendern, den Binnendoppelpunkt einzuführen, dass sich das so ein bisschen wieder auf dem Rückzug bewegt, weil die Sprache und die Gesellschaft sich einfach miteinander ins Benehmen setzen und einfach sehen, was ist praktikabel, was ist lernbar, was ist integrativ und was nicht.
Ja, und da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Wie geht man denn da jetzt vor? Also ist das ein politisches Problem? Ist das eine Frage der Zeit? Braucht ein Umdenken, braucht eine Entwicklung von Sprache vielleicht mehr als eine Legislaturperiode? Wie nimmt man diejenigen mit, die sehr skeptisch sind?
Also es ist auf jeden Fall natürlich ein längerfristiger Prozess und das ist ja auch kein Prozess, der jetzt gerade eben erst oder auch 2017 erst eingesetzt hätte. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, also an die Jahre Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als eben das Binnen-I aufkam, damit experimentiert wurde und. Ich beschreibe das ganz gern als eine Art Wellenbewegung.
Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das neueste Buch von Miranda July gelesen. Da hat die Protagonistin keinen Sohn, keine Tochter, sondern ein nicht-binäres Kind. Und das wird dann einfach mit they bezeichnet. Wann wird der Umgang mit dem Gender in der Literatur zum Krampf? Und wann wird er, wie Sie es eingangs auch erwähnt haben, vielleicht auch kreativ lebendig und vielfältig?
Denken wir zum Beispiel an den Träger des Deutschen Buchpreises des Jahres 22, der die Träger, Day-Träger, keine Ahnung, Kim de l'Horizon, Blutbuch, Kim hat sehr spät erst in seinem Buch überhaupt eine Gender-Disruption eingeführt, also ein Stern. Das ist ein Buch, das schöpft aus einem ganzen Kosmos von Sprache und spielt ohnehin mit Sprache. Und da werden diese neuen auch so ein Wort wie statt Mann steht da je Mensch. Das wird dann auch deklamiert, je Menschem oder nie Mensch. Das findet sich dann neben Meer für Großmutter, Meer, Großmeer. Ein ganzer Wust, ein ganzer Kosmos von Sprache wird aus einer Art von Wortmagma geschöpft und die Pronomina, die neuen Endungen fließen mit. Und Kim selber hat gesagt, er möchte auf gar keinen Fall oder sie möchte auf gar keinen Fall, dass der Lesefluss gestört wird. Aber an meinem Stottern jetzt spürt man ja schon, wie schwierig es ist, eigentlich ein ganz normales Gespräch über ein Buch zu führen und sich gleichzeitig vorzustellen, Kim de l'Horizon hört zu und ist genervt, weil ich falsch adressiere. Und da fängt das Problem an. Ich nehme ein Buch als Kosmos, als einen sprachlichen Kosmos, und wenn ein non-binäres Kind dort mit they, wenn auf dieses Kind Bezug genommen wird, statt mit er oder sie oder sogar es, they, dann ist das ein Teil dieses Buches. Es ist in der Welt, in der wir leben, eine andere Frage. Und das ist ein Aushandeln wirklich unter Menschen, unter kleinen Gruppen. Und das darf auf gar keinen Fall zu, wie Steffen Mau das in seinem Buch Triggerpunkte ausgeführt hat, das darf nicht zu dem sozusagen Empörungsmoment werden, an dem Menschen sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Mhm.
Aber trägt so etwas wie eine drohende Ordnungswidrigkeit, wenn man misgendert oder deadnaming ist ja der andere Begriff, trägt die dazu in einem Gesetz nicht bei?
Das halte ich für sehr schwierig. Darüber wird ja auch diskutiert. Es gibt einiges übrigens in diesem Gesetz, was ausgesprochen schwierig ist. Es ist dort nicht gelöst. Wir müssen darüber jetzt nicht sprechen. Aber ich stehe diesem Gesetz in diesen Teilen ausgesprochen skeptisch gegenüber, weil ich nicht weiß, wie man darauf überhaupt reagieren soll. Aber natürlich, wenn ich misgendert werde selbst, dann zucke ich auch zusammen und fühle mich gekränkt. Ich würde nicht auf die Idee kommen, Anzeige zu erstatten. Das kommt auf den Kontext an. Und es gibt natürlich aggressive politisch gemeinte Attacken auf Transpersonen, die etwas ganz anderes sind. Ich glaube, wenn das alles verregelt wird und wenn man zum Anwalt rennt und Gerichtsprozesse anstrengt, dann ist der Sache überhaupt nicht gedient. Allerdings ist Diskriminierung und Verhetzung immer schon strafbar gewesen und insofern ist das nur eine Nuance, die dazu kommt.
Katrin Kunkel-Razum nochmal, weil Frau Rabe eben diesen Begriff verriegelt benutzt hat. Würden Sie ihr da zustimmen?
Ja, also sicher ist das sehr kompliziert, wenn das alles immer vor Gericht entschieden werden soll. Das macht die Sache sicher nicht einfacher. Auch Genderverbote sind sicher etwas sehr Kompliziertes. Ich gehe immer davon aus, und so hat sich ja Frau Rabe auch gerade geäußert, dass es hier einfach wirklich auch Toleranz braucht, und zwar von beiden Seiten. Und wir haben hier einen Sprachwandel in gewisser Hinsicht, den wir eindeutig auch belegen können. Und dem sollten wir uns auch aufgeschlossen stellen.
Katharina Rabe, Lektorin beim Suhrkamp Verlag, und Katrin Kunkel-Razum, Chefredakteurin beim Duden, über das neue Selbstbestimmungsrecht und mögliche Folgen fürs Schreiben, für die Literatur. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.